Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Bauchgefühl oder intellektueller Ansatz?
Beides.
Komplize oder Dienstleister?
Komplize.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Am Anfang steht für Studio Sozia die Frage nach der Notwendigkeit. Das heißt, die Bauaufgabe im Kontext aktueller Debatten zu hinterfragen, potenzielle Möglichkeitsräume auszuloten und einen sozialen oder ökologischen Mehrwert zu identifizieren. Dabei versuchen Lisa Häberle und Valerio Calavetta, Architekturen zu entwickeln, die sich nicht nur über die reine Ästhetik definieren, sondern vielmehr als forschende Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit zu verstehen sind, wie etwa dem Mangel an Wohnraum, dem Wandel der Arbeitswelten oder der sozialen Interaktion. Dass dieser Ansatz Erfolg verspricht, zeigen die Auszeichnungen für das Projekt TINA, ein flexibles Büro- und Wohngebäude in Breisach am Rhein, sowie der aktuelle Wettbewerbsgewinn für den Umbau einer ehemaligen Feuerwache zu einem Bürgerhaus in Illertissen. Willkommen Studio Sozia in unserem Podcast. Meine Wenigkeit Diane Slavic und Uwe Bresan freuen sich auf unser Gespräch.
Nach Studienaufenthalten am Karlsruher Institut für Technologie der Technischen Universität München und der Universität Neapel gründeten Lisa Häberle und Valerio Calavetta 2023 das Architekturbüro Studio Sozia mit Sitz in Karlsruhe. Zudem sind sie zu den Themen des sortenreinen Konstruierens, des Entwerfens und der Baukonstruktion in Lehre und Forschung am KIT tätig. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Beginnen wir gleich mit der Frage nach der Notwendigkeit, dem Hinterfragen der Aufgabenstellung. In einer Zeit, wo der Bauboom abgeflacht ist und Aufträge nicht auf der Straße liegen, ein gewagter Ansatz, oder?
Unser Ziel ist erstmal bei jeder Aufgabenstellung einen gewissen Mehrwert zu generieren, die über die Aufgabenstellung hinaus das Projekt definiert und auch das Grundkonzept formt.
Ich glaube, wir sind der Ansicht, dass es in der heutigen Zeit und wir als praktizierende ArchitektInnen ganz besonders in der Verantwortung liegen, die Bauaufgaben zu hinterfragen. Es gibt so viele Themen, zu denen es wichtig ist, Stellung zu beziehen, sei es der Klimawandel, der Wohnraummangel, sei es die soziale Spaltung, wie wir gesellschaftlich miteinander interagieren wollen. Und es sind gerade so viele Themen, die uns umtreiben. Da ist es einfach wichtig, die Bauaufgabe nicht mehr wie früher einfach nur als Architekturschaffende gestaltend anzugehen, sondern zu versuchen, vielleicht auch eine gesellschaftsrelevante Haltung zu vermitteln und vor allem dann vielleicht mit dem Ansatz auch eine Frage aufzuwerfen oder eine Idee, wie gewisse Themen vielleicht diskutiert oder vielleicht sogar in gewissen Teilen besser gemacht werden könnten.
Wie kann so ein Mehrwert aussehen? Ist das denn immer ein räumlicher Mehrwert oder wie können wir das auch interpretieren?
Das ist projektabhängig. Manchmal ist es ein räumlicher Mehrwert, manchmal ist es auch ein nutzungsspezifischer Mehrwert, manchmal ist es auch ein konstruktiver Mehrwert in Form jetzt vielleicht von einer Konstruktion, die einfach reversibel ist. Das kommt von Projekt zu Projekt wirklich drauf an. Wir hatten einen Wettbewerbsbeitrag, da war die Aufgabe, ein Feuerwehrgerätehaus zu entwerfen in Form eines Neubaus, da der Altbau das Räumliche von der Kapazität her nicht mehr hergegeben hat und die wollten ihn eigentlich abreißen oder beziehungsweise nur noch als Garage nutzen. Und da haben wir den Vorschlag gemacht, das war auch über die Aufgabenstellung hinaus, dieses Gebäude, was abzureißen wäre, zu einem Bürgerhaus umzubauen oder zu einem Nachbarschaftshaus. Also sowas ist auch eine Art Mehrwert für uns. Deswegen sind wir aber dann noch rausgeflogen. Beziehungsweise rausgeflogen sind wir nicht, wir haben einen dritten Preis gemacht.
Eure Bürogründung fällt ja jetzt quasi in schwierige Zeiten. Also der Bauboom flacht zurzeit ab, die Aufträge liegen nicht mehr auf der Straße. Trauert ihr den fetten Jahren hinterher, die jetzt gerade hinter uns liegen?
Jein, also ich glaube, als junges Büro ist es bestimmt nicht die einfachste Zeit, sich selbstständig zu machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für uns durchaus spannend ist, vielleicht ein bisschen die Zeit, die wir haben, die wir jetzt gerade in Wettbewerbe viel auch stecken, zu nutzen, um eben diesen kritischen Ansatz vielleicht auch weiter zu forschen und zu schüren und durch Projekte zu zeigen. Die Bauaufgaben werden weniger, aber dafür hat man vielleicht mehr Zeit, sich mit den Bauaufgaben, die man hat, auseinanderzusetzen und da eben kritische Ansätze oder innovative Möglichkeiten, Ideen zu entwickeln und daran auch in der Theorie zu forschen, was wir tatsächlich in unseren Wettbewerben, die wir jetzt gerade gemacht haben, einfach auch versucht haben zu forcieren, diesen forschenden Entwurfsansatz.
Und eigentlich haben wir auch die Zeit genutzt, um auch so Phase-0-Projekte zu verfolgen, die uns interessieren, für die wir wahrscheinlich sonst niemals die Zeit gehabt hätten. Mhm. Das ist natürlich wirtschaftlich gesehen in manchen Punkten nicht ganz einfach. Wir können uns gerade aktuell nicht wirklich darüber beschweren. Aber es ist irgendwie auch ganz schön gewesen, mal so einen freien Kopf zu haben, um wieder den Interessen nachzugehen in so einer Zeit, in der man sich die Zeit nehmen kann und nicht in diesen, wie ihr das genannt habt, die fetten Jahre, in denen man wahrscheinlich eher versucht hat, hinterher zu arbeiten, weil man so viel auf dem Tisch gehabt hat und dem kaum dann gerecht wurde. Deswegen ist es eigentlich eine ganz spannende Zeit für uns, in dem wir sehr viele Sachen machen, die uns Spaß machen.
Besonders, dass man auch in der eigenen Stadt, wie zum Beispiel jetzt bei unserem Fall in Karlsruhe, mit offenen Augen die Umgebung betrachten kann und durch Initiative Projekte wie zum Beispiel das Green Action, in dem wir die Frage gestellt haben, wie man den Marktplatz vielleicht in Zukunft auch bei steigenden Temperaturen weiterhin nutzbar machen kann, einfach auf Probleme aufmerksam macht. Das war zum Beispiel ein Projekt, was wir uns selber als Weihnachtsgeschenk geschenkt haben, weil wir gerade Zeit hatten und einfach noch was Schönes machen wollten.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die fetten Jahre sind vorbei und dennoch konzentrieren wir uns ja oft auf den ökonomischen Erfolg. Jetzt habt ihr ja schon angedeutet, ihr beschäftigt euch auch gerne mit Themen über die Ökonomie hinaus. Und im Zuge der Klimakrise, die wir ja anfangs auch schon angesprochen hatten, natürlich auch um die ökologischen Belange. Aber der soziale Mehrwert ist oft am schwierigsten zu argumentieren. Welche Erfahrung macht ihr in diesem Kontext?
Ja, es ist projektabhängig mal wieder. Ich glaube, bei dem gerade angesprochenen Green Action Wettbewerb haben wir nie wieder was von der Stadt Karlsruhe gehört. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Dahingegen gibt es aber auch Positivbeispiele. Zum Beispiel den Wettbewerb über das Bürgerzentrum und Rathausumfeld in Illertissen, den wir gewinnen durften. Da war die Aufgabenstellung relativ offen gestellt nach einem Bürgerzentrum, welches in dem ehemaligen Feuerwehrhaus unterkommen sollte. Und wir haben versucht, das Haus nicht nur für einen Samstag nutzbar zu machen, für eine Veranstaltung, sondern darüber hinaus ein Angebot zu geben. Oder wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was braucht der Raum, sodass er im besten Falle zu 100% ausgenutzt werden kann. Und die Antwort haben wir versucht zu geben mit einem Möbelelement, welches sich einseitig über dieses komplette Haus entwickelt und welches unterschiedliche Funktionen von Stauraum zu mobilen Bar, zu Raumtrennelementen und so weiter aufnehmen kann, um diesen einen großen Veranstaltungsraum zum Beispiel zu zonieren und unterschiedliche Nutzungen stattfinden zu lassen. Und das wurde sehr positiv angenommen.
Und das war die Idee des Nachbarschaftshauses, die wir ja bei dem Wettbewerb, den wir vorhin schon angesprochen hatten, auch forciert haben. Aber da hat es eben die Jury und die Bauherrschaft nicht gesehen, dass es Mehrwert war. Es wurde sogar in dem Kommentar des Wettbewerbs als unnötiger Mehraufwand betitelt. Und ich denke, da hängt es stark davon ab, wer da am anderen Ende sitzt. Und da muss man sagen, dass die Bauherrschaft in Illertissen, glaube ich, sehr gewillt war und sich darüber gefreut hat, die Idee zu haben eines nicht kommerziellen Raumes, der vielleicht für nachbarschaftliche Treffen, gemeinsames Kochen und Ähnliches noch zusätzlich genutzt werden kann.
Über die andere Bauherrschaft sprechen wir einfach auch gar nicht. Wir sind jetzt schon beim Thema Aneignung und da kommen wir natürlich nicht um euer Projekt Tina drumherum. Ein nutzungsoffenes Haus, das aktuell Büros beherbergt, aber auch eben ganz einfach zu Wohnungen umgebaut werden kann. Total smarter Move. Wie kam es zu dem Projekt und vor allem, wie konntet ihr alle Beteiligten von der Idee überzeugen?
Zum Anfang war es ein Konzeptvergabeverfahren. Es wurde ein neuer Gewerbepark, so heißt es ja heutzutage, etwas positiver ausgedrückt als Gewerbegebiet. Man stellt sich da irgendwas Grünes vor. Das wurde neu ausgelobt in Breisach, relativ zentrumsnah tatsächlich. Und die einzelnen Baugrundstücke wurden im Konzeptvergabeverfahren vergeben. Und die Aufgabe war es dann für uns erstmal relativ kurzfristig, an einem Freitagabend etwas einzureichen. Wir haben Freitagmorgen davon erfahren. Und dann sollten wir eine Art Grundriss, Erdgeschossgrundriss, Art Skizze, Visualisierung und mit ein paar Infos einreichen. Und wenn man das jetzt im Nachhinein sehen würde, das sieht überhaupt nicht so aus, wie es jetzt am Ende aussieht. Welche Überraschung. Wir haben versucht, einen relativ abstrakten Beitrag einzureichen, sodass sich niemand wirklich daran anecken kann. Also es gibt so ein klassisches Büroraster, das war damals zweigeschossig, ein paar leichte Fensterprofilchen, viereckige Kiste. So. Weil wir dachten, jetzt kriegt man erstmal das Grundstück und dann zieht man dann mal weiter. Das war dann erfolgreich. Im Nachhinein ist es dann ein dreigeschossiges Gebäude geworden. Und wir haben das Ganze in den Corona-Jahren geplant, damals im Homeoffice mit Ausgangssperre. Wir waren damals noch in München und sollten eben ein Bürogebäude entwerfen. In Zeiten des Homeoffice, niemand hat die Bürogebäude genutzt, sie standen leer. Und das hat natürlich gewisse Zweifel in uns geweckt. Und so kamen wir dann eigentlich auf die Idee, ein Gebäude zu entwickeln, was nutzungsneutral ist, erstmal als Gewerbe grundsätzlich genutzt wird oder als Büro in einem Gewerbegebiet, aber welches mit relativ wenig Aufwand auf Ausbauebene zu einem Wohngebäude umgenutzt werden kann.
Bisher würde das rechtlich nicht möglich sein.
Rechtlich wäre möglich, dass man diese klassische Hausmeisterwohnung ausführt. Das wollten wir nicht machen, weil es dann wahrscheinlich eine relativ großzügige 250 Quadratmeter Loftwohnung wäre. Und das ist ja jetzt nicht unser sozialer Ansatz, den wir da gerne verfolgen würden, sondern würden ja auch dann quantitativ gerne mehr Wohnungen auf einem Geschoss anbieten für unterschiedliche NutzerInnen. Genau, sonst wäre es eigentlich nur möglich, wenn das Gewerbegebiet zu einem urbanen Gebiet umgewidmet wird, was aber auch in absehbarer Zeit nicht der Fall ist.
Die Idee klingt ja einleuchtend und, glaube ich, auch für ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber wie wenig oder wie viel muss man eigentlich für so nutzungsflexible Räume tun, damit man die quasi vom Büro wirklich dann in der Zukunft auch zu Wohnungen umbauen kann?
Tatsächlich, in der Realisierung sind es nicht so wahnsinnig viele explizite Schritte, die man gehen muss. In der Planung ist es natürlich den Weg, dass man immer zwei Nutzungen schon mitplanen muss eigentlich. Das fängt an bei der Erschließung. Das war ja jetzt in unserem Fall dementsprechend dann die Außenerschließung, dass man diese repräsentative Adresse hat, aber auch im Gewerbegebiet, das sehr anonym ist, um einfach einen Kommunikator in den Außenraum auch zu schaffen. Also das heißt, wie kann ich auch im Inneren dann eine kleinteilige Aufteilung durch die Erschließung gewährleisten? Bis hin dann zur Frage, wo setze ich die Wohnungstrennwände? Wie müssen dann die Fugen im Estrich gesetzt werden? Wie müssen die Leitungen der Fußbodenheizung gelegt werden, dass da auch die Trennwände gesetzt werden können? Bis hin dann zu der Frage, wo werden nachher die Nasszellen liegen? Also welche Fallleitungen brauche ich denn jetzt direkt schon? Und all das war tatsächlich ohne großen Mehraufwand mit direkt inkludierbar. Also da, wo später die Nasszellen sitzen werden, bei den Wohnungen sitzt jetzt gerade die Küche. Und eben auch alle Fugen im Estrich sind bereits vorgehalten, dass eben auch Wohnungstrennwände gestellt werden könnten. Bis hin dann zu vielleicht dem schwierigsten Punkt, dem Balkon. Weil gerade während Corona haben wir schon gemerkt, dass ein Balkon im Wohnungsbau einfach essentiell ist. Und da musste man die Bauherrinnenschaft durchaus ein bisschen überzeugen. Und alternatives Arbeiten kann durchaus auf dem Balkon stattfinden. Dementsprechend ist es ein recht großer Balkon geworden, 2,5 mal 15 Meter. Auf jeder Ebene, im Erdgeschoss eine Terrasse. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man im Sommer oder auch im Frühling seinen Arbeitsplatz nach draußen verlegen kann.
Was würdet ihr sagen, ist da ein Mehraufwand im Vergleich zu, wenn ihr es als reinen Bürobau konzipiert hättet?
Zum Beispiel die Trennfugen im Estrich sind ja genauso wesentlich, wenn ich im Büro später eine Flexibilität haben möchte im Innenausbau. Also habe ich Zellenbüros und dementsprechend die beiden Grundrissen des Wohnens und des Büros in Zellen oder Großraum passen relativ gut übereinander. Also ich würde sagen, monetär ist der Aufwand nicht wahnsinnig hoch. Er war tatsächlich, glaube ich, in der Planung von unserer Seite einfach ein bisschen mehr. Aber ich glaube, diesen Planungsaufwand kann man durchaus gehen für die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann tatsächlich im Gewerbegebiet auch gewohnt wird.
Dann müsste man eigentlich gegenrechnen, dann den konstruktiven Aufwand, den wir uns zum Beispiel in der Fassade gespart haben. Es ist keine Pfostenriegelfassade, die an der Stelle wahrscheinlich eher die klassische Lösung gewesen wäre bei den sehr großformatigen Fenstern, sondern es ist eine Art Sonderkonstruktion, wird alle 2,50 Meter mit L-Profilen an den Stützen und an den Decken zurückgehalten und kann somit auch reversibel im Nachhinein umgenutzt werden. Jetzt gerade, wenn man an den Wohnungsbau denkt, will man natürlich eher ungern in einem fest verglasten Wohnhaus leben. Somit könnte man auch die Fensterelemente relativ einfach ersetzen durch Öffnungselemente. Und das war dann in unterm Strich deutlich günstiger, als es die klassische Postriegelfassade gewesen wäre.
Gehen wir mal zu dem Thema Bestand. Wir haben ein Zitat aus einem Preisgericht gefunden. Der Umgang mit dem Rathausumfeld Illertissen könnte zum Vorzeigeprojekt werden. Klingt hervorragend. Im Frühjahr habt ihr den Wettbewerb für das Bürgerhaus in Illertissen gewonnen. Mit einer ziemlich radikalen Idee, nämlich nur durch kluge Interventionen in den Bestand, es handelt sich hierbei um ein ehemaliges Feuerwehrhaus, die benötigten Funktionen anzubieten. Ihr habt es schon kurz angedeutet mit dem Möbelelement und den verschiedenen Nutzungen. Was würdet ihr sagen, wo braucht es Radikalität und wo siegt der Pragmatismus?
Ich finde den Ansatz gar nicht so radikal. Wir haben eigentlich versucht, also erstmal einen minimalinvasiven Ansatz zu wählen. Das Zitat aus dem Preisgericht hat uns natürlich sehr gut gefallen. Wir haben versucht, den Bestand zu lesen. Und als wir vor Ort waren, das ist auch ein Gebäude aus Anfang der 90er Jahre, ein Stahlbeton-Skelettbau im Erdgeschoss, in dem oberen Geschoss ist es ein Holzbau. Und die Struktur, augenscheinlich war die recht in Ordnung durch die großen Feuerwehrtore, eine regelmäßige Struktur. Und wir haben dann erstmal nur versucht, die Struktur zu lesen, innen etwas aufzuräumen und neue Räume zu setzen und nur an dem Punkt einzugreifen, an dem es nötig ist. In der Form war das in den oberen Geschossen. Gibt es eine Decke, die etwas zu tief hängt, sodass man sich den Kopf stoßen würde und nur die haben leicht erhöht und sonst natürlich energetisch ertüchtigt.
Die Bestandsstruktur war relativ dankbar, aber je länger man sich damit auseinandergesetzt hat, desto mehr hat man gemerkt, die Person, die ursprünglich dieses Gebäude entworfen hat, hat sich da ziemlich viel bei gedacht und es funktioniert tatsächlich ziemlich viel auch gut. Und man hat immer mehr reingefunden und musste eigentlich diese Ideen nur vielleicht ein bisschen weiterdenken und an die neue Nutzung anpassen. Also zum Beispiel fanden wir dieses Oberlicht, was es im Inneren gab, wahnsinnig schön. Das haben wir einfach ergänzt und haben allen Büros dieses Oberlicht gegeben. So war das an vielen Stellen. Auch die Treppe, die früher ins erste Obergeschoss geführt hat, hat uns am Anfang sehr gut gefallen. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, das Foyer wird zu klein, die Treppe muss weg. Das Treppenloch ist dann aber geblieben. Auch da gab es schon im Bestand ein Oberlicht, was, glaube ich, wahnsinnig schön nach unten scheint. Und das sind so Elemente, wo wir gemerkt haben, dass der Bestand uns eigentlich die Sprache oder die Architektur schon vorgibt und dass man das nur weiterspinnen braucht. Deswegen, glaube ich, war das für uns ganz und gar nicht radikal, sondern eher ganz logisch.
Ihr habt es gerade ganz schön beschrieben, dass ihr in der Architektur festgestellt habt, dass sich der damalige Architekt schon wahnsinnig viel dabei gedacht hat. Wenn ihr auf die heutige Architektur schaut, würdet ihr sagen, junge Büros denken und agieren anders als die alten Hasen?
Also ich weiß nicht, ob wir anders agieren, aber zumindest hinterfragen wir häufiger noch Konventionen oder Denkweisen oder auch Methoden, die sich vielleicht schon sehr etabliert haben. Je länger man praktiziert, hat man, glaube ich, seinen eigenen Weg relativ schnell gefunden. Zum einen, was die Entwurfsmethodik und die Entwurfshaltung angeht, zum anderen aber auch, dass man im Hinterkopf immer direkt die Umsetzbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, all diese Themen hat. Ich glaube, junge Büros können in der Hinsicht häufiger noch freier an Aufgaben rangehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch zum Beispiel dadurch, dass wir auch in der Lehre tätig sind, sind wir einfach sehr nah an den Themen der Zeit, die die junge Studierendenschaft eigentlich umtreibt. Und das bringt uns ganz häufig dazu, eben anders an die Themen ranzugehen, wie zum Beispiel dieser minimalinvasive Ansatz, der für uns in der Frage, wie wollen wir mit dem Bestand umgehen und wie wollen wir nachhaltig und ökologisch mit Baumaterialien eigentlich auch umgehen, war das die logische Konsequenz, wenn der Bestand das hergibt, dass man einfach so sparsam wie möglich an die Themen rangeht.
Es ist auch ganz schwierig, das, glaube ich, miteinander zu vergleichen. Weil die fetten Jahre, die hattet ihr ja schon angesprochen, die Probleme vor einigen Jahren waren ja relativ überschaubar. Mittlerweile hat man ja eher das Gefühl, dass es nur Krisen gibt und Paradigmenwechsel aufeinander folgen. Deswegen ist es sehr schwer, miteinander zu vergleichen. Ich glaube, die jungen Büros beschäftigen sich mehr damit, Vorschläge zu finden, wie man auf die jeweiligen Krisen reagieren könnte. Und das ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen mit etablierten Büros, die zu den damaligen Zeit gar nicht wirklich solche, zumindest bei uns jetzt hier im europäischen Raum vorhandenen Krisen per se auf dem Tisch hatten.
Ihr habt vorhin schon die Probleme und Krisen aufgezählt, die uns jetzt so bevorstehen. Und trotzdem wirkt ihr heute, wie auch wenn man euch sonst irgendwo trifft, als hättet ihr Spaß und so einen ausreichend Optimismus für die Sache. Wie erhaltet ihr euch diesen Optimismus und warum habt ihr keine schlaflosen Nächte?
Was mich das ganze Architekturstudium verfolgt hat, war die Frage, warum? Warum Architektur? Auch als ich noch studiert habe, war das relativ klassisch, dass Architekturschaffende sich ein Mahnmal bauen wollen. Es ging noch ganz klassisch eigentlich um das Vermächtnis, was man sich errichtet. Und damit konnte ich mich nie so richtig identifizieren. Aber ich wusste noch nicht so genau, warum. Und irgendwann habe ich dann selber die Leidenschaft gefunden, die sich eben damit beschäftigt, dass Architektur vielleicht tatsächlich gesellschaftskritisch, politisch sein kann und man Haltung beziehen kann. Und dass ich das jetzt als selbstständige Architektin in meiner täglichen Praxis machen kann, ist für mich, glaube ich, die größte Freude und die größte Ehre. Und dementsprechend alleine schon, dass wir jetzt hier als junges Büro mit euch sprechen dürfen und unsere Haltungen teilen und damit vielleicht andere Architekturschaffende erreichen. Ich glaube, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann. Und dann kann man auch frohen Mutes an die Arbeit gehen.
Denn an dich die Frage, Valerio, was würdest du denn also jetzt jungen Architektinnen und Architekten mit auf den Weg geben?
Wahrscheinlich das, was wir auch an der Universität immer unseren Studierenden versuchen mitzugeben in der Lehre, dass sie offen an die Aufgabe rangehen, aber auch über den Tellerrand hinaus offen bleiben. Wir versuchen die Studierenden dazu zu motivieren, ihre Haltung für die Architektur zu entwickeln. Also was, glaube ich, wichtig wäre und auch toll wäre bei jungen Architektinnen und Architekten, dass es in der Architektur unserer Meinung nach nur funktionieren kann, wenn eigene persönliche Interessen geweckt werden, um so die Leidenschaft für das Ganze zu entwickeln. Mhm.
In unserem Vorgespräch habt ihr einen ganz relevanten Satz gesagt, der auch, finde ich, für eure Haltung und auch so die Arbeit steht, die wir bislang von euch kennen. Wir bauen nicht Häuser, damit man sie wieder abbauen kann, sondern dass die Strukturen so langlebig sind, dass sie viele Jahre alles können. Das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch an der Stelle. Das ist in der Vergangenheit ja leider nicht so oft geschehen. Gleichzeitig seid ihr eben in der Lehre am KIT in Karlsruhe aktiv. Wir haben schon kurz darüber gesprochen und ihr seid Mitautoren des Buches Sortenrein bauen. Ein Plädoyer für ein Design for Disassembly. Ist das ein Widerspruch?
Ganz und gar nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das spannendste Thema beim sortenreinen Bauen ist die Frage, oder ist eigentlich ja die Kernidee, dass wir einzelne Bauteilschichten wieder entflechten können. Mhm. Das heißt, wir haben ein Gebäude, was besteht aus der Tragstruktur. Die Tragstruktur ist der langlebigste Teil. Die Fassade wird vielleicht 20, 30 Jahre alt. Und wenn wir genau an dieser Schnittstelle, besonders zwischen Fassade und Tragstruktur, die Verbindung mit einem Augenmerk auf die Lösbarkeit fügen und konstruieren, dann kann das Gebäude in 30 Jahren entkleidet werden und eine neue Fassade bekommen. Wenn wir vielleicht auch auf klassische Systeme zurückgreifen, wie eine hinterlüftete Fassade, die eine Unterkonstruktion hat, die vielleicht die Verbindungen noch geschraubt sind, dann kann ich die Einzelteile auch wieder entnehmen und zurück in den Wertstoffkreislauf führen. Und ich glaube, gerade das ist eine ziemlich spannende Schnittstelle auch in der Lehre und auch bei unserem Büroprojekt Tina die Frage eben, wie kann man es schaffen, dass die Struktur, also das heißt in diesem Fall die Tragstruktur, langlebig und flexibel bespielbar ist und dann aber der Innenausbau und die Fassade sich auch in einigen Jahrzehnten wieder ändern kann und neu bespielt werden kann und dann vielleicht eben auch einer neuen Nutzung Rechnung tragen kann.
Ich habe noch, bevor wir quasi in unsere Schlussrunde einfahren, eine bisschen vielleicht gemeine Frage. Ihr seid jetzt noch ein junges Büro und habt quasi jetzt erst einen Wettbewerb gewonnen, ein erstes tolles, vielfach ausgezeichnetes Gebäude fertiggestellt mit dem Tina. Jetzt arbeitet ihr quasi in einer Phase, wo die Aufträge nicht mehr auf der Straße liegen. Ihr könnt euch jetzt noch quasi sehr viel Haltung leisten, dadurch, dass ihr auch nebenbei an der Universität arbeitet. Wie lange könnt ihr durchhalten, quasi ohne euch zu verbieten?
Ich finde die Frage gar nicht so gemein. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Stellung, die wir da haben. Einerseits mit dem Backup der Universität, dass man da eigentlich ein sicheres Einkommen hat und sich dementsprechend die Freiheit nehmen kann, um auch nicht jedes Projekt anzunehmen und auch nicht jedes Projekt zu machen. Wie lange wir das machen können, wir versuchen das natürlich so lange wie möglich, dass wir uns das beibehalten können, so idealistisch an die Aufgaben heranzugehen. Wir hoffen natürlich, dass wir uns das für immer erhalten können, nur das wird sich zeigen.
Ich glaube, da kann man auch nochmal gut auf die Frage, die du, Diane, mir vorhin gestellt hattest, zurückverweisen, was der Unterschied von einem jungen Büro zu einem etablierten ist. Genau das. Wir haben noch die Zeit und die Möglichkeiten, gerade zu forschen und nicht bei jeder Bauaufgabe extrem wirtschaftlich agieren zu müssen. Was besonders auch daran liegt, dass wir keine Angestellten oder keine Mitarbeitenden, keine Festen haben, sondern immer in Kooperation mit anderen Architekturschaffenden pro Projekt gemeinsam arbeiten. Ich glaube, das ist auch so für uns der springende Punkt, den wir uns sehr gerne erhalten würden. Wir wissen, sobald wir wachsen würden, müssten wir anders denken. Und das wird, glaube ich, die spannende Frage sein, ob, was man ja auch gerade so viel sieht bei jungen Architekturbüros, ob diese Idee der einzelnen Personen, die dann immer wieder neu zusammenkommen und in Kooperationen arbeiten, ob das auch zukünftig funktioniert und ob das vielleicht auch ausreicht, um sich diesen Idealismus auch erhalten zu können.
Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer eine persönliche Frage. Welches Gebäude des Zeitgeschehens würdet ihr gerne umbauen bzw. mit einer neuen Nutzung versehen?
Ich würde sagen, da wir ja auch so ein bisschen im Thema schon drin sind, der Frage, wie denn ein Bürogebäude zu einem Wohnbau umgebaut werden kann, würde tatsächlich mich das wahnsinnig interessieren. Und ich glaube auch, das könnte in Zukunft durchaus eine Bauaufgabe sein, die auf uns zukommt. Am spannendsten wäre das Ganze natürlich noch als hohes Haus, also vielleicht ein Bürohochhaus umbauen zu einem Wohnhochhaus.
Frankfurt bietet sich an, ne?
Wäre auch in greifbarer Nähe fast.
Hast du ein Hochhaus, was du besonders gern umbauen würdest?
Also das liegt vielleicht daran, dass ich das Hochhaus einfach gerne mag und dass es sehr markant in Frankfurt steht. Das ist dieser DB-Tower, der von außen immer so ein bisschen an das Capsule-Hotel eigentlich erinnert. Und der würde sich wahrscheinlich, also so zumindest von der Fassade kriegt man schon so eine Idee, könnte man sich dahinter einen Wohnungsbau ganz gut vorstellen.
Ich kann darauf so antworten, dass ich gerne das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Illertissen so einem Bürgerzentrum umbauen würde.
Lieber Valerio, ich glaube, dieser Wunsch wird dir in den nächsten Jahren in Erfüllung gehen. Und das freut uns für euch und euer Büro, euer junges Büro. Und wir werden euch gern auch die nächsten Jahre immer wieder mal einladen, um zu gucken, wie man sich dann langsam von einem Jungen in ein etabliertes Büro verwandelt. Wir sagen vielen Dank für eure Zeit und quasi einen Einblick in eure Arbeitsweisen, in euer Denken über Architektur. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.